Servus miteinander zu einer neuen Folge von Rogatz Kompakt. Heute nach dem Spiel des FC Augsburg gegen die Eintracht aus Frankfurt in Frankfurt am Samstag. Wie immer das Ergebnis zuerst. Der FCA hat 1-0 verloren. Und das ist ja schon mal was, wo man sich denkt, also zumindest hat hier ein Champions League Teilnehmer wie die Eintracht den FCA jetzt nicht hergespielt. Also man war da die ganze Zeit in der Partie, hatte auch wirklich gute Chancen, das Ganze auf die eigene Seite zu drehen. Und dann gibt's da so ein paar Punkte, die man vielleicht bei diesem bei diesem Spiel dann auch nochmal besprechen muss. So, das machen wir jetzt gleich. Das Bild trügt auch ein bisschen. Ich meine, einerseits die Eintracht ein Champions League Team, andererseits auch in einer sehr schwierigen Phase letzte Woche sich auch 6 von Leipzig einschenken lassen verloren jetzt unter der Woche, zwar gegen Barcelona gut mitgespielt, aber in der Champions League auch wieder verloren und entsprechend stand die Eintracht auch vor dem Spiel gegen den FCA tabellarisch zwar ganz okay da, so punkteseitig, also da schon Platz 7 war das vorher, mit engem Kontakt nach oben, also alles drin, wirklich so an der Stelle, hat sich natürlich jetzt durch den Sieg auch nochmal ein bisschen verbessert, aber es war jetzt mitnichten so, dass die Eintracht da in einer guten Phase war, die kamen da schon recht müde daher, einige Spieler, die angeschlagen gefehlt haben, bei denen es nicht gereicht hat, die spielen zu lassen, dann ja auch während der Partie nochmal verletzungsbedingte Ausfälle, ja, was dann, also Robin Koch ist hier Kapitän von der Eintracht, der ist hier zu nennen, der dann verletzt auch runter musste, weil es halt einfach nicht mehr ging, auch schon was mit den Problemen vorher, die er da hatte, anscheinend in der Wade, die hier der Eintracht-Trainer Dino Toppmöller dann auf der PK danach auch thematisiert hat, also Ergebnisse nicht so toll, Mannschaft ganz schön, ja, beansprucht entsprechend eigentlich eine gute Situation, um gegen die Eintracht zu spielen und auch irgendwie was mitzunehmen. Und dann hat der FCA halt einfach, ja, irrsinniges Pech, kann man glaube ich sagen. Also irrsinniges Match-Unglück an der Stelle. Also ja, da sind schon viele, viele Situationen in die falsche Richtung gekippt. Es fing an in der dritten Minute, als Jakic vor der Flanke auf Matsima im Abseits stand und das Matsima-Tor da nicht gegolten hat. Also da mit einem 1-0 direkt gegen die Eintracht vorzulegen, das wäre mit Sicherheit in der Situation also noch mal wertvoller gewesen als in anderen Situationen. Dann hatte man ja auch noch mal Pech, kann man sagen, dass da vor dem Tor der Eintracht, dass es da schon einen Kontakt an Mert Kümür gab, den der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat, wo man ja in einer anderen Partie vielleicht auch einen Foul, wo Kümür auch einen Foul bekommt, zugesprochen bekommt. Dann beim Gegentor auch, dass Matsima, der hier quasi zum zweiten Mal dann quasi in so einer 50-50-Situation den Kürzeren gezogen hat, hier beteiligt war der Ball dann erst so gefährlich ins Tor von Finn Damen ging, weil er den abgefälscht hat, so. Und also der Doan-Abschluss da an der Stelle, also klar, Doan mit der Qualität, den auch zu behaupten, dann rund um den 16er, das kann man konsequenter wegverteidigen rund um den 16er, bekommen die Jungs keinen Zugriff, und dann ist aber, also braucht's für die Eintracht ein sogenanntes Kacktor an diesem Nachmittag, um gegen Augsburg in Führung zu gehen. Trainer Manuel Baum hat dann auch reagiert und offensiv gewechselt, Gabi und Esende gebracht und später dann auch noch weiter gewechselt, und der FCA hat auch nochmal, also nicht nur eine Mega-Chance, sondern Noki Banks macht den Ball auch entsprechend rein. Aber da ist es wohl dann so, dass ja, Noki im Abseits stand, weil Marius Wolf den Ball verlängert und berührt und alles Dinge. Also auch da wieder, dass, also wenn du da ein bisschen mehr Dusel hast, dann machst du da am Ende noch den Ausgleich und dann ist es ein 1-1-Spiel und dann darfst du dich da an der Stelle nicht beschweren, so, weil man kann sagen, also man hat die Eintracht defensiv ja soweit kontrolliert, also da waren am Ende dann nach der Eintracht-Führung waren dann mehr Räume auch für die Eintracht da, die da vertikal bespielt werden konnten. Man hat aber an der Stelle es auch verpasst, dann offensiv wirklich eine Vielzahl von Chancen sich zu erspielen oder sehr zwingend zu werden. Da hat man die entsprechenden Lücken rund um den Frankfurter 16er auch nicht gefunden. Und an sich kann man, glaube ich, sagen, das war ein Unentschieden-Spiel, was man dann verloren hat. Mit ein bisschen Matchglück gewinnst du das auch. Also das ist, und das ist ja dann doch respektabel, das kann man, glaube ich, auch sagen. Also da darf man sich dann nicht grämen, weil der Druck auf der Eintracht war schon groß. So, die haben auch geguckt, dass sie da stabil stehen und wenig zulassen. Das ist ihnen auch entsprechend gelungen. Und dann hat der FCA da gut mitgehalten, hat sich da selber von der Eintracht defensiv nicht allzu sehr aus dem Konzept bringen lassen und steht jetzt aber trotzdem mit leeren Händen da. Durch die Ergebnisse der Gegner da beziehungsweise der Konkurrenten im Tabellenkeller ist es jetzt auch so, dass da die Abstände natürlich wieder geringer werden. Da darf man jetzt nicht unruhig werden. Deswegen ein ganz normaler Prozess, dass da der ein oder andere dann auch mal punktet. Und entsprechend, ja, muss man selber punkten. Das ist weiterhin der große Fokus. Kann aber sagen, der FCA tut da gerade einiges, sich da für die Partie gegen Bremen dann auch in die richtige Position zu bringen, das den Bremern dann nächste Woche auch nochmal extrem schwer zu machen und vielleicht da nochmal selber zu Hause in den Dreier einzufahren. Ja, was will man zu dieser Partie in Frankfurt sonst sagen? Eindrucksvoller Auswärtsblock, sehr schönes Fahnenmeer. Das ist bei dieser eindrucksvollen Frankfurter Kulisse, die es grundsätzlich da hat im Stadion, dann hat das positiv mitgewirkt, ein absolutes ja, Erlebnis, dieses Stadion und diese Stimmung in diesem Stadion insgesamt. Und Augsburg hat da mit Sicherheit, also von dem, wie dieses Fahnenmeer gewirkt hat und wie der Support aus der Kurve kam, auch jetzt muss sich da nicht verstecken vor anderen Auswärtsblöcken. Das ist also vielleicht mal das eine, das ist schön zu sehen, ja, dass das gut gefüllt war und das an sich auch da wieder in dieser Phase jetzt, dass da einige dabei waren und sich das Spiel vor Ort auch angeguckt haben. Obwohl, und das ist jetzt vielleicht so das unangenehme Detail, was man da einmal besprechen muss, jetzt auch wieder erwähnen muss, der VAR diesen Sport einfach ruiniert. So das, wie soll man das anders sagen? Also wir hatten in der ersten Halbzeit waren es 5 Minuten Nachspielzeit, in der zweiten waren es dann 7. Wir hatten 3 VAR-Überprüfungen, also beide Augsburger Situationen sind auf dem Feld als Tor gegeben worden, sind danach wieder vom VAR aberkannt worden. Und beim Frankfurter Tor ist eben dieses Foul vorweg überprüft worden. Also es waren so die 3 großen Überprüfungen, die man da gemerkt hat. Kann man dazu sagen, spricht jetzt nicht für die Schiedsrichtercrew, dass sie in beiden Situationen des Augsburger Abseits nicht so gesehen haben. Beziehungsweise lässt einen dann auch damit hadern, wie denn der VAR so die Spieldynamik verändert, weil klar lassen die Schiedsrichter auch eher erstmal weiterlaufen und verlassen sich darauf, dass dann die Technologie funktioniert. Hat bei beiden Augsburger Überprüfungen deutlich über 2 Minuten gedauert, inklusive Erklärung auf dem Feld dann eher so 3. Und das ist einfach unfassbar lange. Da geistert bei der zweiten Situation, wer das sich mal angucken will im Internet, ein Bild von Manuel Baum, wie er auf einer Kiste sitzt und einfach nur, ja, sich geschlagen gibt den Abläufen dieses Fußballs, selber den VAR dann noch verteidigt auf der PK danach. Aber das ist, also mal ganz ehrlich, also das, ach, also das mag doch keiner. Also das, das so, das ist so im Konferenzdümpel, im Fernsehen, da wird halt weggeschalten und dann wieder hingeschalten. Also da kann man ja parallel nochmal zu einer zweiten und dritten Partie dann gehen, und gucken, was da so passiert. Im Stadion, ja, jubelst du und dann fällt einem irgendwann auf, ja, das war ja gar nichts. So, und muss man jetzt auch sagen, also gerade bei dem zweiten Ding, also wenn du dann ewig suchen musst, und dann irgendwie feststellst, dass da irgendwie, keine Ahnung, der Scheitel vom Wasser immer 2 Millimeter, so, ach, also das ist auch nicht mein Fußball, ne? Das ist also, es macht dann an der Stelle einfach keinen Spaß. Das, so, und da war die Partie in Frankfurt jetzt schon eine, wo es zumindest mir so ging, wo das, also ich vertrete diese Meinung ja seit vielen Jahren immer wieder und ich hoffe, dass es irgendwann das Vernunft einkehrt und dass man das Ding einfach, dass man das begräbt. So auf der anderen Seite wird es halt immer nur schlimmer. Also jetzt diese, dass es so lange dauert und dass man sich da so die Zeit nimmt und so all das. Also es müsste so eine, keine Ahnung, auch für die Schiri-Crew so eine Periode geben. Also entweder ist es offensichtlich, es dauert maximal 60 Sekunden oder ist es halt nicht offensichtlich und dann gültet halt, was auf dem Platz entschieden wurde. So, das wäre so, aber es wird ja nur verschlimmert, indem man quasi noch eine technische Geschichte, noch eine kalibrierte Linie, noch ein Detail, um es noch genauer zu machen, das verzögert den Prozess noch mehr und das sei an der Stelle mal deutlich gesagt, ich finde es mit dem VAR schlimmer als am Anfang noch. Am Anfang sind auch Fehler passiert, beziehungsweise zwischendurch, man erinnert sich an die Tätigkeit von Dominic Corti, an Essende, die da nicht gesehen wurde, auch von keinem der Beteiligten. So derweil überprüfen wir jetzt quasi 7 Jahre Abseitsentscheidungen auf den letzten Millimeter und ja, Fußball, es kommt halt nicht auf den letzten Millimeter an, so sorry. Also was soll das, ne? Also das macht es halt auch. Es macht es halt an der Stelle dann auch nicht gerechter, so über die Zeit, so weil es immer noch Fehlentscheidungen gibt und ja, also guckt euch mal die letzte Saison in Summe an. Ja, braucht man nicht drüber reden. Aber ich komme auch nicht umhin, das immer wieder zu sagen, weil wenn man aufhört, da irgendwie was dazu zu sagen, dann heißt ja, es haben sich jetzt alle damit abgefunden, ist doch okay. Nee, hab ich nicht damit abgefunden. Sage ich weiterhin was dazu. so, Rant Ende. Ja, hat es ja jetzt eine Geschichte an der Seite, vielleicht, die ich noch erwähnen kann. War in Frankfurt selber vor Ort und auch im Pressebereich akkreditiert und habe dann im Nachgang festgestellt, als es ein so in der Mixzone, dann ist mir ein Journalist aus den USA über den Weg gelaufen. Grüße, Jonathan. So du das denn hörst, aus Philadelphia. Ja, der sich nach Noki Banks erkundigt hat und da klar gemacht hat, dass aus amerikanischer Perspektive Noki dann ja ein Kandidat ist für den WM-Kader, weil es eben eine Lücke in der Innenverteidigung gibt. Also man da aus den USA sehr genau beobachtet, ja, wie er sich da so entwickelt. Und er war ja schon mal nominiert, war jetzt dann länger nicht mehr nominiert. Aber es wäre eben nicht verwunderlich, wenn da noch mal ein Push aus den USA kommt. Ist auch quasi eindeutig, dass Noki sich da in den Leistungen stabilisiert hat, so über die letzten Wochen. Benny Weber hat es im Gespräch danach Spiel auch uns gegenüber gesagt, dass er da ein gutes Spiel von Noki gesehen hat. Eine gute Leistung. Und ja, also da eine Szene in der ersten Halbzeit, wo er quasi dann auch wirklich in das Sprintduell muss und es wirklich ein Risiko-Zweikampf ist und den führt er aber so extrem souverän gegen den Frankfurter. Das war so ein bisschen mein Moment der ersten Hälfte. Das kann ich klar sagen, hätte er da das Tor noch gemacht am Ende dann. Also wäre er da Man of the Match gewesen wahrscheinlich. Ist so. Aber er ist auf jeden Fall, es war auf jeden Fall eine super Leistung und wie gesagt, der Fokus aus den USA ist da auch da. Also spannende Dinge, die da rund um unsere Spieler auch so passieren und die WM wirft ihren Schatten voraus. Also das ist doch auf jeden Fall mal was, was ja, was dem FCA auch so die Strahlkraft so mitgibt. Der Erste, der im Fokus der amerikanischen Nationalmannschaft steht, nach Ricardo Pepi. So, wer hätte das gedacht? Fokus jetzt auf Bremen. So, und der Fokus ja beim FCA dann auch schon ein bisschen auf die Zeit danach, auf die Winterpause, die dann kommt. Aber ich glaube, der Hauptfokus ist auf Bremen. So, erstmal für das Team extrem wichtig mit einem Erfolgserlebnis in diese kurze Mini-Pause zu gehen. Es ist wirklich ja eine 10-Tages-Pause. Es ist also wirklich verrückt kurz. Jetzt ja auch durch die WM. Wie das nächstes Jahr dann aussieht. So, das hier das eine, also dieses Erfolgserlebnis für die Mannschaft extrem wichtig. Da fehlen dann schon die Afrika-Cup-Fahrer, also Elias Saad, Ismail Gabi, Samuel Esende, die nächste Woche dann für den FCA nicht dabei sind. Ich habe mir das jetzt bei Bremen nicht angeguckt, wer da dann so alles nicht zur Verfügung steht, aber das ist natürlich jetzt ein Faktor, dass dieser Afrika Cup die Teams da lange beschäftigen wird, die Spieler überhaupt keine Pause haben werden bis zum Wiederanpfiff in der Bundesliga und das mit Sicherheit auch dann für die Kadergedanken, dann für die Rückrunde eine Rolle spielt. Auch das hat Benny Weber bestätigt. Das zweite ist, das ist das letzte Spiel von Manuel Baum dann wahrscheinlich so an der Seitenlinie für den FCA sein wird, sein 101. Pflichtspiel als Trainer von Bundesliga-Teams. Jetzt hat es beim Jubiläum nicht geklappt mit mit Punkten nochmal. Es wäre natürlich für ihn äußerst positiv, wenn er da es kann ja sein, dass es seine letzte Bundesliga-Partie dann ist, wenn er die dann entsprechend mit einem Sieg abschließt, beziehungsweise überhaupt diese Phase mit einem Sieg abschließt. Man merkt, wie wichtig ihm da die Ergebnisse für das Team sind und wie sehr er da verhaftet ist, entsprechend ja auch die richtigen Weichen jetzt nochmal diese Woche dann zu setzen und ich wünsche es ihm wirklich sehr, dass das nächste Woche dann noch klappt und dass er zusammen mit dem Team, dass wir uns alle am Wochenende des vierten Advents nochmal freuen dürfen über Punkte für unseren FCA. Aber das macht die Situation auch nochmal zu etwas Besonderem, dass das eben ja, so eine Umbruchssituation ist und dann hat ja diese Winterpause wirklich extremes Nachrichtenpotenzial für den FCA, wenn man dann über das Spiel hinaus schon mal so ein bisschen guckt, weil es muss ein neuer Trainer gefunden werden, im Zweifel auch relativ zügig, dass man da den Deckel drauf machen kann. Benny Weber hat hier zum Anforderungsprofil gesagt, er muss nach Augsburg passen. Er muss weiterhin die Jugend irgendwie nach vorne bringen können, so denn die Jungen Leistung bringen. Also da muss einer da sein, der da entsprechend diese Schnittstelle gut bedienen kann. Und dann soll er vom Fußballerischen her, soll er schon auch das mitbringen, was man jetzt bei Sandro Wagner so gesehen hat, dass er einen aktiven Ansatz von Fußball vertritt, dass er einer ist, der da entsprechend auch ja, diese Aktivität sowohl im Defensivverhalten, dass man Gegner unangenehm unter Druck setzen kann, als auch dann offensiv mit einer offensiven Idee mitbringt. Das Spannende, ich meine, das Sportliche kann ich verstehen, aber das Spannende an der Frage ist ja, was macht einen Trainer aus, dass er zum FC Augsburg passt? glaube, Sandro Wagner hat da gesehen, dass er mit dem FC Augsburg nicht Fußball spielen kann, wie mit Real lassen kann, wie ein Trainer das vielleicht mit Real Madrid könnte. Da gibt's, glaube ich, in all den fußballerischen Ideen schon eine Begrenzung, was die Machbarkeit angeht, in den Augsburger Strukturen. Und das ist, glaube ich, die klare Frage, was man da haben will. Dazu wäre es natürlich schön, wenn er da menschlich passen würde. Das wäre also an sich, jetzt könnte man sagen, mit einer der ersten Punkte. Aber das was vornehmlich da steht, ist, dass er da in diese sportliche Situation auch reinpassen muss. Und das ist spannend, weil jetzt kennt ihr ja die jüngste Historie. Da hat ja keiner in jüngster Zeit irgendwie zwei Saisons voll gemacht. Jestorup jetzt zwischendurch die längste Episode. Aber es ist alles eine Episode und alles quasi Netflix-Miniserie. Ne? Also da ist keiner dabei, der da irgendwie eine zweite Staffel bekommen hätte, geschweige denn irgendwie 24 Folgen in der ersten schon. Gut. Entsprechend wird da viel gemunkelt, sowohl Richtung Transfers, die dann aber auch wieder trainerabhängig sind, Richtung Trainer und dann Richtung Bremen-Spiel. Also es bleibt eine ereignisreiche Woche. Es wird erstmal nicht langweilig, wenn man so auf den FCA guckt. Und dann schauen wir doch mal, was das alles wird. Vornehmlich erstmal Hauptziel, da gegen Bremen nochmal gut auszusehen. Da hören wir uns dann danach auch nochmal und so gehen wir doch mal jetzt die Woche des 4. Advents dann einmal an. Lasst euch gut gehen, auf bald und bis nächste Woche.